oder dumm kurz vor acht. Hab ich nicht an dich gedacht, gelegentlich. Denk ich gar nicht mehr an dich, gelegentlich. Nicht, Mensch, ich bin für dich den ganzen Weg gerannt. Den ganzen Weg alleine. Den ganzen Weg alleine. Mensch, ich bin für dich den ganzen Weg gerannt. Den ganzen Weg alleine. Den ganzen Weg alleine. Alleine bis zu dir.
Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, gehen wir dem Flächenverbrauch durch Bauleitplanung nach und tauchen ein in schützenswerte Blüh- und Streuobstwiesen. Ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM in unserem Studio Jana Slave vom Bund, also BUND, und Sabine Brandt vom NABU. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, Frau Slave, wir machen es immer so in der Sendung, dass die Studiogäste sich zuerst vorstellen, persönlich vorstellen, was sie so in ihrem Leben bisher alles gemacht haben und wie sie an die Stelle herangekommen sind, die sie jetzt begleiten. Und das dürfen Sie jetzt machen, erstmals bei Radio Free FM, Frau Slave.
Ja, mein Name ist Jana Slave. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr Regionalgeschäftsführerin beim BUND Donau-Iller. Der BUND ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und ich betreue jetzt als Regionalgeschäftsführerin die Kreise Alb-Donau, den Kreis Ulm und den Kreis Biberach. Das ist die sogenannte Region Donau-Iller und bin eigentlich dadurch dazu gekommen, dass ich Agrarwissenschaften studiert habe. Also es ist nicht gerade üblich, dass man mit einem agrarwissenschaftlichen Studium jetzt im Naturschutz arbeitet, aber das war eigentlich immer mein Wunsch. Und ja, ich habe nach meinem Studium ein Jahr lang im Bereich Bienenschutz gearbeitet, habe Versuche durchgeführt, wissenschaftliche Versuche, um die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bienen, Honigbienen und Wildbienen zu erforschen. Bin da dann immer mehr in diesen Naturschutzbereich eigentlich reingerutscht, weil ich mich sehr für die Wildbienen begeistert habe und dadurch jetzt letztendlich auch im Naturschutz gelandet beim BUND. Und meine Aufgabe als Regionalgeschäftsführerin ist es, unsere ehrenamtlichen Gruppen im Bezirk zu betreuen. Also wir haben über 30 Gruppen, BUND-Gruppen, die sich ganz praktisch und aktiv mit Naturschutz beschäftigen. Und für die bin ich Ansprechpartnerin in allen Lebenslagen. Und dann bin ich natürlich auch dafür zuständig, den BUND in so Bauleitverfahren zu vertreten. Wir sind ja ein anerkannter Naturschutzverband und haben das Recht, angehört zu werden, eben gerade bei Bauleitverfahren und anderen Verfahren. Genau, das sind so meine Aufgaben. Und auch den BUND natürlich in der Öffentlichkeit zu vertreten, was ich jetzt zum Beispiel hier heute bei Radio Free FM mache.
Das war Frau Slave und Frau Brandt für den NABU.
Ja, hallo, ich heiße Sabine Brandt. Ich bin quasi Janas Kollegin, nur für den Naturschutzbund Deutschland, also für den NABU. Ich bin schon ein bisschen älter, ich bin schon 54 Jahre alt. Ich habe angefangen mit einem Biologiestudium. Ich bin Diplombiologin, habe dann 10 Jahre lang ein eigenes Kartierbüro gehabt. Das hieß Arbeitsgemeinschaft Gewässerökologie und habe mich sehr viel mit Insekten beschäftigt, mit wasserlebenden Insekten. Dann habe ich erstmal Kinder gekriegt und gearbeitet in einem Büro für ökologische Ringversuche 15 Jahre lang und bin mittlerweile seit 5 Jahren beim NABU Geschäftsführerin, und zwar für den Bereich Allgäu-Donau-Oberschwaben. Das beinhaltet die gleichen Kreise wie bei Jana, also Ulm, Alb-Donau und Biberach und zusätzlich noch den Kreis Ravensburg. Ich habe mich allerdings schon viel länger mit Naturschutz beschäftigt, also auch während ich in dem Büro für ökologische Ringversuche gearbeitet habe, habe ich ehrenamtlich beim NABU gearbeitet, 15 Jahre lang, und habe da sehr viel Umweltbildungsprojekte gemacht und eben auch schon Umweltpolitik. Meine Aufgaben sind auch ganz ähnlich. Ich betreue die Gruppen, die in diesen 4 Kreisen angesiedelt sind, und kümmere mich eben auch um die größeren Verfahren, die überregional von Bedeutung sind. Ja, und freue mich, hier zu sein. Ich war schon mal hier, und zwar für das Bündnis für Artenvielfalt. Und wir beide, also Jana und ich, arbeiten sehr viel zusammen, unter anderem eben in dem regionalen Bündnis für Artenvielfalt, dem auch noch andere Verbände angehören, wie zum Beispiel der Schwäbische Albverein, der Imkerbund und die Naturfreunde und das Bündnis Gentechnikfrei. Und wir sind halt hier in Ulm, glaube ich, ziemlich gut vertreten, alle zusammen.
Jana Slave hat schon gesagt, anerkannter Naturschutz oder anerkannte Naturschutzorganisation, das trifft ja für den NABU auch zu. Man hat dann das Recht, angehört zu werden in der Bauleitplanung, also wenn ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Was hat es noch für eine Bedeutung? Also einfach, dass man da offiziell Stellung nehmen kann, auch ja, wie eine Partei sozusagen auftreten
kann. Im Prinzip als Träger
kann öffentlicher
Belange, das ist das. Also wir sind gleichgestellt den Trägern öffentlicher Belange. Das sind die großen Naturschutzverbände, eben wie NABU und BUND, aber auch der LNV. Und wir dürfen eben unsere Eingaben, auch wenn normalerweise dürfen ja nur die Anwohner quasi eine Stellungnahme eingeben, die persönlich betroffen sind. Und wir dürfen eben als Träger öffentlicher Belange zusätzlich Stellungnahmen einreichen.
Okay, bevor wir ganz konkret auf unser Thema eingehen. Eine Frage noch, was ist denn die Ausrichtung jetzt von NABU und von BUND? Wo ist der Unterschied, wenn sich beide von Ihnen jetzt gemeinsam hier haben? Sie können es mir gemeinsam erklären.
Ja, es ist schon geschichtlich hergeleitet. Wir sind der ältere Verband. Wir sind schon 1911 gegründet worden von Lina Hähnle. Das ist also die Kernzelle liegt ziemlich in der Nähe. Das ist der Federsee eigentlich. Und die Lina Hähnle hat einen Vogelschutzverband gegründet, eben schon Anfang letzten Jahrhunderts, und zwar, weil sie diese Schmuckfedern an Hüten gestört haben, dass die Vögel getötet wurden, um den Damen schicke Federn an den Hut zu setzen. Wir sind dann als Deutscher Bund für Vogelschutz gestartet und sind mit der Wende, haben wir mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden aus der ehemaligen DDR sind wir fusioniert. Und die wollten natürlich nicht einfach aufgenommen werden, sondern man hat gesagt, wir fusionieren wirklich und geben uns einen neuen Namen. Und seitdem heißen wir NABU, also großgeschrieben in Großbuchstaben, NABU, Naturschutzbund Deutschland e.V. Und so wie unsere Geschichte ist, so ist es auch jetzt noch. Wir sind wirklich ein Naturschutzverband. Wir sind auch oft stärker im ländlichen Raum. Unsere Mitglieder sind zwar auch politisch aktiv, aber deren Schwerpunkt liegt schon im praktischen Naturschutz. Wir pflegen Streuobstwiesen, wir reinigen Nistkästen, wir kümmern uns um verletzte Vögel und natürlich auch um Politik, aber in wenigerem Maße als der BUND.
Genau, wie ist das, Frau Slave, beim BUND?
Ja, genau, beim BUND ist es ein bisschen anders. Der BUND ist etwas später gegründet worden und der Hintergrund war eigentlich damals die Kernenergie, wo sich ziemlich viele Menschen dagegen gewehrt haben und sich dann irgendwann zum BUND zusammengeschlossen haben. Die Themen beim BUND sind etwas stärker umweltpolitisch orientiert als so klassische Naturschutzthemen. Wobei die Themenvielfalt insgesamt wahrscheinlich ein bisschen mehr ist, wobei sich der NABU da inzwischen auch ein bisschen annähert an den BUND. Die politischen Themen sind halt immer ganz stark auch beim BUND vertreten gewesen. Wobei es bei uns in der Region auch so ist, dass sich viele BUND-Gruppen auch um ganz klassische Naturschutzthemen wie zum Beispiel Streuobstwiesenpflege kümmern, Nistkästen betreuen, aber auch beispielsweise Projekte zum Vogelschutz machen. Da ist natürlich der NABU dann noch etwas stärker beim Vogelschutz dabei. Und der BUND ist vielleicht in den Städten ein bisschen stärker vertreten, wo es dann auch immer um zum Beispiel auch klimapolitische Themen geht und so weiter. das sind so die Unterschiede, die die beiden Organisationen haben. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, dass wir sehr viel zusammenarbeiten, gerade was auch das Thema Stellungnahmen anbelangt. Also da tauschen wir uns eigentlich bei fast allen Verfahren regelmäßig aus. Also Sabine und ich telefonieren eigentlich beinahe täglich miteinander und ziehen da auch wirklich an einem Strang, um unsere Interessen, um die Natur zu schützen und in den Bauleitverfahren zum Beispiel wirklich auch ja, den Naturschutzaspekt mitzudenken.
Ich glaube, wir sehen uns beide als Naturschutzorganisation, die Lobbyarbeit einfach für die Natur machen. Die hat ja sonst keine Stimme. Und das machen wir eigentlich, ja, wie Jana schon sagt, indem wir uns sehr, sehr eng verzahnen. Und wir nehmen auch die anderen Naturschutzverbände da natürlich mit. Die etwas kleineren, also wie eben den Schwäbischen Albverein, die Naturfreunde, die haben echt auch super gute Leute. Und die sind ja dann wieder verbunden im LNV, Landesnaturschutzverband. Das ist ja ein Zusammenschluss der kleineren Naturschutzverbände. Und auch deren Vorsitzende machen oft mit uns zusammen eben Stellungnahmen oder wir gucken, dass wir die unterstützen können. Denn wir sind ja zwei hauptamtliche Stellen und das ist natürlich schon ein tolles Fund, dass wir unsere Ehrenamtlichen mit diesen hauptamtlichen Strukturen unterstützen können.
Guti, jetzt wissen wir das noch ein bisschen genauer und jetzt gehen wir mal rüber zu unserem Hauptthema Flächenverbrauch. Das bedeutet ja, dass man Flächen versiegelt. Kann man ungefähr sagen, wie viel Hektar Land jedes oder jeden Tag oder jedes Jahr, ich weiß nicht, bundesweit und landesweit, sagen wir mal jetzt auf Baden-Württemberg bezogen, versiegelt wird, Frau Slavi?
Ja, also das ist so, dass die Bundesregierung sich für 2030, eigentlich schon für 2020, das Ziel gesetzt hatte, weniger als 30 Hektar pro Tag zu versiegeln. Also 30 Hektar pro Tag, das ist schon auch ganz schön viel. Jetzt gab es 2020 eine Aufstellung, dass bundesweit im Jahr 2020 immer noch 56 Hektar pro Tag versiegelt wurden an Fläche.
Fast das Doppelte.
Also dieses Ziel ist wirklich stark verfehlt worden. Auch in Baden-Württemberg ist es stark verfehlt worden. Da hatten wir eigentlich das Ziel, unter 3 Hektar zu kommen. Es waren 2020 um die 4,8 Hektar pro Tag, die wir auch in Baden-Württemberg immer noch an Fläche versiegeln. Das ist eine ganze Menge mit all den negativen Folgen, die Flächenversiegelung halt hat. Also wir haben ja jetzt in der letzten Zeit gemerkt, dass bei Starkregenereignissen einfach Orte überschwemmt werden, es wahnsinnig starke Bodenerosionen gibt und so weiter. Das ist alles auch eine Folge von der Flächenversiegelung.
Und ganz wichtig ist, dass diese Flächenversiegelung natürlich immer im Offenland passiert. Also betroffen sind eigentlich immer entweder landwirtschaftliche Flächen oder Naturschutzflächen im Offenland. Und das ist ein großes Problem, weil sowohl die Landwirte ganz klar sagen, wir brauchen die Fläche auch, um unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Und die Naturschützer, wie wir sagen, wir brauchen auch Flächen, die einfach noch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und alles, was versiegelt ist, man kann zwar entsiegeln, aber oft ist die Bodenstruktur dann eben nicht mehr so gut. Wir brauchen auch unversiegelte Flächen, in denen der Boden noch lebt.
Das bedeutet, wenn man versiegelt, hat die Landwirtschaft weniger Fläche und der Naturschutz, die Natur hat auch weniger Fläche. Aber warum wird jetzt dieses Ziel gesetzt und dann so deutlich verfehlt?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch stellen. Also warum man sich eigentlich Ziele setzt, die man dann gar nicht einhalten kann und wo man auch so wenig dafür tut, um die Ziele einzuhalten. Also es gibt ja jetzt seit einigen Jahren diesen Paragraphen 13b Baugesetzbuch, der es erlaubt, beschleunigte Bauleitverfahren durchzuführen, ohne Umweltprüfung. Und das ist auch so ein Faktor, der diese Flächenversiegelung eigentlich eher antreibt, als sie zu reduzieren.
Was ist der Sinn von so einer eigentlich dann kontraproduktiven Norm?
Ja, das Problem ist, das ist in der Flüchtlingskrise entstanden. Und da haben wir wirklich enormen Baubedarf gehabt, allerdings in Ballungszentren. Grundsätzlich war das so gedacht, oder so ist es zumindest mal argumentiert worden, dass in Ballungszentren Wohnungsbau beschleunigt werden musste. Es gibt ja wirklich Wohnungsnot, gerade in den Ballungszentren. Und da hat man gesagt, das muss man relativ schnell hinkriegen. Das Problem ist, dass das so im Gesetz nicht geschrieben ist. Es ist nicht geschrieben, bitte nur in Ballungszentren, bitte nur da, wo akute Wohnungsnot ist, bitte nur Mehrgeschossbau. Und so kann jede Gemeinde, die einfach ein Baugebiet mit einem Familienhäuschen ausweisen möchte, auf dieses beschleunigte Verfahren zurückgreifen, so sie die Größenordnung einhalten. Also es darf nur 1 Hektar faktisch überbaut werden und es muss an eine bestehende Bebauung anschließen. Das sind so die Hauptkriterien eigentlich. Und dann steht nichts drin. Es steht nicht drin, es muss Mehrgeschossbau sein, es muss akute Wohnungsnot herrschen. Und das ist eigentlich ausgelaufen, ja, Ende 2019, und aus unserer Sicht leider wieder aufgelegt worden. Also es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, in diesem vereinfachten Verfahren Baugebiete auszuweisen. Und es ist nicht nur so, dass keine Umweltprüfung nötig ist, es gibt auch keinen ökologischen Ausgleich. Das heißt, es wird Fläche versiegelt, sowohl von der Landwirtschaft als auch aus dem Naturbereich, ohne dass es irgendwo einen ökologischen Ausgleich dafür gibt. Und dann ist unsere Frage ist eben, wie weit kann man das treiben? Man kann die Welt nicht aufblasen. Fläche ist endlich, und da gibt es eben einfach eine Konkurrenz drum. Und im Moment hat der Flächenverbrauch da die besten Karten und kann die anderen Spieler, die diese Fläche auch benötigen, ganz einfach in die Ecke drängen.
Bebauungspläne feiern fröhliche Urstände. Warum ist es so? Warum sind gerade kleinere Gemeinden im Moment so heftig darauf aus, Bebauungspläne zu erlassen oder die Satzungen dazu?
Also es wird immer viel damit argumentiert, dass junge Familien natürlich Wohnraum brauchen, auch bauen sollen dürften, ihr Eigenheim einfach benötigen. Es ist auch, glaube ich, jetzt gerade bei uns in der Region, im Schwäbischen, so, dass man erst als vollständiges Mitglied der Gesellschaft gilt, wenn man sein eigenes Haus gebaut hat. Und da müssen wir einfach in Zukunft ein bisschen mehr davon wegkommen, um unsere Flächen zu schonen, um die Natur zu schonen, um auch landwirtschaftliche Fläche zu schonen. Es kann einfach nicht funktionieren, dass jeder im ländlichen Raum noch ein großes Einfamilienhaus bauen darf. Die Folge ist ja auch, dass in den Innenorten einfach Flächen dann leer stehen, die eigentlich ja schon versiegelt sind, wo Wohnraum zu schaffen wäre. Und die Ortskerne sterben aus. Also man sieht es auch in vielen Orten im ländlichen Bereich, dass einfach im Ortskern leere Scheunentore einen anstarren, leere Hofstellen stehen, die eigentlich nur noch von Einzelpersonen bewohnt werden. Und es ist ja irgendwo auch schade, wenn dann die Innenorte so aussterben, weil immer weiter in den Außenbereich rausgebaut wird.
Was kann man denn tun, um die Verdichtung zu fördern?
Also da müssen sicherlich Hemmschwellen abgebaut werden. Also das eine sind, es gibt so, Jana, du weißt, wie die heißen?
Ja, es gibt sogenannte vom Land geförderte Flächenmanager, die eigentlich gerade diese Aufgabe haben, in Kommunen zu gucken, wo haben wir eigentlich Potenzial im Innenort zu verdichten, wo gibt's leere Hofstellen, wo gibt's Scheunen, die man umbauen könnte und so weiter. Und dann auch die Eigentümer von diesen Gebäuden zu überzeugen, die Gebäude abzugeben, zu verkaufen, vielleicht zu vermieten, umzubauen, um da eben neuen Wohnraum zu schaffen und möglichst auch verdichteten Wohnraum zu schaffen, also auch kleinere Wohnungen zu schaffen, wo beispielsweise Seniorinnen und Senioren wohnen können, die dann eben nicht mehr das große Einfamilienhaus brauchen, es vielleicht auch gar nicht mehr wollen und trotzdem eben am Ort bleiben können, weil sie da soziale Strukturen aufgebaut haben, Freunde, Bekannte, Familie dort haben. Ja, dahin muss es eigentlich gehen, unserer Meinung nach.
Ja, und dann kommt dazu das Bundesemissionsschutzgesetz, was auch oft sehr kontraproduktiv ist, gerade im ländlichen Raum, wo dann nicht gebaut werden darf, weil irgendwo ein Landwirt ist, der irgendwo mal eine Kuh stehen hatte in den letzten 6 Jahren. Und da darf dann in der Nähe nicht gebaut werden. Da gibt es sicherlich sehr viele Hemmschuhe, die noch abgebaut werden könnten. Dazu gehört natürlich, dass wenn man irgendwo Bauflächen ausweist, dass ein Bauzwang da drauf muss. Es gibt viele offene Stellen, Flächen, die lange offen gehalten werden für Kinder und Kindeskinder, innerstädtisch, die man sehr gut nachverdichten könnte. Und wenn wir dann schon Fläche verbauen, dann sie bitte nicht so verbauen. Bislang gibt es sehr viele Planungen mit sehr großen Grundstücken. Also wir haben gerade eine Planung auf dem Tisch. Das ist kein 13D-Verfahren, aber es sind Grundstücke zwischen 600 und 1000 Quadratmeter, die nur mit Einfamilienhäusern bebaut werden dürfen und auch nur eingeschossig. Also sprich, man darf in das Obergeschoss nicht reinbauen. Und das ist unserer Meinung nach absolut nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen in die Höhe bauen, wir müssen die Fläche optimal nutzen und wir müssen vor allen Dingen Mischbaugebiete haben. Es muss in einem Baugebiet Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser geben, sodass es auch einen Wandel gibt im Laufe eines Lebens, dass man halt im Gebiet bleiben kann und man kann als junger Mensch vielleicht in einer Wohnung wohnen und dann kann man vielleicht in ein Reihen- oder Kettenhaus oder mehr Einfamilienhaus ziehen und dann zieht man als alter Mensch wieder im gleichen Wohngebiet in eine kleinere Wohnung. Dann hätten wir Flächen optimal genutzt.
Wo kann die Bürgermeisterin, wo kann der Bürgermeister diesen Manager abrufen?
Ich meine, das ist eine Förderung vom Land Baden-Württemberg. Das heißt, da muss man sich einfach mal ans zuständige Regierungspräsidium wenden. es gibt ja auch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, wo Förderprogramme für den Wohnungsbau eben gestaltet sind, dass auch alte Häuser im Ortskern umgenutzt werden können, saniert werden können und so weiter. Also da kann man sich, denke ich, bei den zuständigen Regierungspräsidien informieren.
Diese ELR-Anträge, die laufen ja, glaube ich, immer über die Gemeinden. Das heißt, da muss man ja sowieso den Bürgermeister ins Boot holen, damit da ein Antrag dann gemeinsam mit der Gemeinde gestellt wird.
Ja, ganz genau. Also bei den kleineren Gemeinden machen das oft die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister selber. Oder bei größeren Gemeinden sind das auch Leute, die unter anderem auch dafür angestellt sind, dass sie eben zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern solche Anträge stellen. Und dann läuft es eigentlich auch ganz unkompliziert ab, wenn man sich an solche fachkundigen Leute wenden kann als Bürgerin oder Bürger.
Bauleitplanung ist ja einerseits der Flächennutzungsplan, andererseits der Bebauungsplan. Können wir vielleicht ein bisschen aufarbeiten, was ist da der Unterschied, was ist wo geregelt, was ist übergeordnet und was ist genauer oder so?
Also eigentlich gibt es drei Stufen. Es gibt den Regionalplan, das ist das absolut sozusagen die Idee, wie wollen wir unser Land gestalten. Das ist für den Alt-Donau-Kreis jetzt gerade nochmal überarbeitet worden. Dann gibt es die Flächennutzungspläne, die sind regionaler und sagen im Prinzip schon für jede Fläche, wie sie bebaut werden soll, wie sie genutzt werden soll, was Vorrangflächen für Natur ist, was für Landwirtschaft, was für Bebauung. Und unser Problem ist jetzt, dass durch diesen 13b, durch diesen Paragraphen, der Flächennutzungsplan an Relevanz verloren hat, weil diese Baugebiete werden sehr oft auf landwirtschaftlichem Gebiet ausgewiesen und im Nachhinein durch einen geänderten Flächennutzungsplan legitimiert. Also es wird zuerst der Bebauungsplan aufgestellt, einfach soll dahin gebaut werden, wo vorher gar nicht gedacht wurde, dass man ein Baugebiet haben wollen würde. Und dann wird im Nachhinein der Flächennutzungsplan geändert. Und das ist irgendwas, was wir falsch finden, weil wir glauben, dass die Flächennutzungspläne schon einen Sinn hatten. Also man hat sich damals schon Gedanken gemacht, wo wird ein Ort hin expandieren, wo wollen wir Flächen haben. Und da ist im Moment so eine Art Goldgräberstimmung unter den Gemeinden, meinen wir, es wird auf Teufel komm raus aus Baugebiete ausgewiesen. Also zum Teil mehrere für einzelne Gemeinden.
Was sage ich denn der jungen Familie, die ein Häusle bauen möchte? Da hat vielleicht haben die Eltern schon ihre Arbeitsplätze am Ort. Das Kind hat einen Platz in der Schule oder im Kindergarten und das zweite Kind vielleicht auch schon. Was kann ich den Leuten sagen, was sie tun sollen, wenn sie da wohnen wollen an dem Ort, wo sie arbeiten? Das ist ja auch ein Vorteil für kürzere Wege.
Das ist natürlich nicht ganz einfach. Also wir wollen es auch keinem verbieten, irgendwie sein eigenes Heim realisieren zu können. Aber es muss nicht ein riesiges Einfamilienhaus auf der grünen Wiese sein. Es kann auch ein Kettenhaus sein, ein Reihenhaus. Es kann auch eine alternative Wohnform sein. Und wir haben das Gefühl, dass auch eigentlich nicht jede Familie einen riesigen Garten braucht. Also das sind ja auch Flächen, die dann teilweise für die Natur wirklich verloren gehen, obwohl es Gärten sind, weil sie mit Rollrasen im besten Fall noch belegt werden und die Thuja-Hecke außenrum gepflanzt wird, dann brauche ich eigentlich keinen Garten, wenn ich es gar nicht als Garten nutze. Dann reicht vielleicht auch ein Balkon oder eine Dachterrasse.
Gemeinden entwickeln sich, vielleicht haben sie Angst, dass sie, wenn sie klein bleiben, eingemeindet werden. Oder diese Regionalpläne, die sagen ja manchmal auch nur Eigenentwicklung für die Gemeinde, damit eben die Flächen nicht so arg versiegelt werden. Was kann man dazu sagen?
Ja, also das Problem ist, wir müssen uns eben alle überlegen, dass die Welt endlich ist. Es wäre total schön, wenn jeder sein Haus irgendwo bauen könnte. Klar, wenn es keine Grenzen gäbe, wenn wir uns keine Regeln geben müssten. Aber wir müssen sehen, und ich denke, das sehen wir immer mehr, es gibt ja nicht nur den Klimawandel, dieses große Problem, wobei das Versiegelung natürlich auch mitspielt beim Klimawandel. Es gibt auch noch dieses räumliche Problem. Wir haben einen Flächennotstand. Und je mehr Fläche wir versiegeln, desto problematischer ist es. Und ich denke, da ist in Sachen Bauleitplanung, da müssen wir bei vielem überlegen, brauchen wir das wirklich? Muss jeder Ort so sehr expandieren? Und außerdem gibt es mittlerweile auch Fälle, in denen Baugebiete ausgewiesen worden sind, große Baugebiete. Und dann hat man festgestellt, es gibt es waren, glaube ich, 34 Flächen, Häuser, die man ausgewiesen hat, Gemeinde in Kreis Biberach. Und als es dann zum Schwur kam, gab es 4 wirklich Bauwillige, weil natürlich, wer bauen möchte, sich in allen Gemeinden registrieren lässt, damit er einen Bauplatz kriegt. Und diese Leute werden von jeder Gemeinde vorgeschoben als, bei uns gibt es 34 Bauwillige. Und wenn es dann wirklich darum geht, dann werden die Flächen dann doch nicht genutzt.
Da schießt sich die Gemeinde natürlich ins eigene Bein, weil sie muss ja durch die Erschließungskosten in Vorleistung gehen.
Ja, und wenn man Pech hat, roden die vorher die ganzen Streuobstbäume. Also dann ist auch für die Natur der ins Bein geschossen, wenn man das so sagen möchte. Weil dann Flächen freigeräumt worden sind oder Baufelder gesichert sind, die nicht mehr genutzt werden, die auch vielleicht nicht mehr extensiv landwirtschaftlich genutzt werden.
Roden ist ein gutes Stichwort für unsere erste Musik zum Thema. Da kommen jetzt die Bulldozer und machen die Bäume platt. Hank Williams Jr., ganz besorgt, Kiss Mother Nature Goodbye.
Tankers poison the ocean. Bulldozers ravage the land. We've taken from sweet Mother Nature just about all she can stand. She just keeps holding our hand. There's a big tractor loose in the forest, ripping the trees from the earth. Those redwoods are falling to progress, but a few roots still grip the earth. How much is that timber worth? Well, it's time to start asking some questions, like how long can we hold our breath? The smoke factories is choking this country to death. I don't claim to have all the answers, but how long can the truth be denied? If we don't get our act together and start looking for ways to survive, we can kiss Mother Nature goodbye. Still some fish in the river, and young eagles learning to fly. The hope of the next generation is soaring up there in the sky. But I'm afraid I can read his mind. But how long can the truth be denied? If we don't get our act together and start looking for a way to survive, well, we can kiss Mother Nature goodbye.
Mother Nature Goodbye, ein besorgter Hank Williams Jr. Und das passt zum Thema, das wir heute haben, der Flächenverbrauch bei der Bauleitplanung. Und wir haben zu Gast Jana Slave vom BUND und Sabine Brandt vom NABU. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen mit den beiden darüber sprechen, was denn so bei Bebauungsplänen alles falsch gemacht werden kann. Also man hat zum Beispiel, wenn man Flächen versiegelt, einen großen Verlust, ich habe es vorhin schon mal so angedeutet, von Ackerboden. Und dann gefährdet man ja irgendwie auch das Grundwasser. Und wir haben es gesehen, der Starkregen in unserer Gegend hat Dörfer überschwemmt, aber am Rhein entlang, da gab es ja die Apokalypse.
Ja, genau, wir haben es jetzt in der letzten Zeit gesehen. Wir hatten jetzt einen sehr nassen Sommer mit vielen Starkregenereignissen. Und je mehr Fläche wir versiegeln, desto weniger Versickerungsfläche haben wir eben für solche Starkregenereignisse. Wir haben ja auch das Problem, dass dann Flüsse über die Ufer treten, weil wir keine naturnahen Flüsse mehr haben. Also wir haben da auch keine Flächen außenrum. Früher haben die Flüsse meandert und dann Wiesen überschwemmt. Das gibt es heute in der Form wenig bis gar nicht mehr. Und dann kriegen wir halt solche wirklich Hochwasserkatastrophen, wie wir es jetzt in den vergangenen Wochen erlebt haben. Und es ist ja auch Vorhersage von der Wissenschaft, dass das nicht besser wird. Eher im Gegenteil. Also wir werden in Zukunft extremere Wetterlagen haben. Wir werden im Sommer mehr solche Starkregenereignisse haben, mehr Überschwemmungen haben. Und je mehr Fläche wir versiegeln, desto schlimmer werden diese Katastrophen auch werden.
Wir sehen es ja auch in Italien, Griechenland, Türkei, da brennt es. Im Norden der Türkei ist auch alles überschwemmt. Es ist nur noch extrem.
Ja, auch die Hitze wird ja immer mehr. Und je mehr Fläche wir versiegeln, desto mehr Probleme kriegen wir auch mit der Hitze, weil wir diesen gesunden Austausch nicht mehr haben. Grünflächen über die Verdunstung kühlen eben auch ab. Und da kommen wir ja nochmal auf Schottergärten, sind ja jetzt hier verboten, seit letztem Sommer in Baden-Württemberg. Aber die Altflächen werden nicht zurückgebaut. Und da möchten wir natürlich auch nochmal einen deutlichen Appell an alle, die Schottergärtner richten. Also wir meinen jetzt nicht Steingärten, sondern wir meinen Menschen, die Flächen versiegelt haben, indem sie Folie eingezogen und dann Schotter drauf gegossen haben und dann meistens auch noch nicht einheimische Pflanzen drauf gepflanzt, so 2, 3 oder so irgendwelche Bäumchen. Es ist echt unglaublich wichtig, dass man die wieder entsiegelt. Das ist ja relativ einfach. Die Folie raus, in den Schotter ein bisschen Mutterboden rein und einfach eine Saatmischung drauf. Dann blüht das bunt, da können sich Insekten ansammeln, da können Tiere wieder leben und es kann vor allen Dingen wieder Verdunstung stattfinden und das kühlt unsere Wohngebiete ab. Das ist nämlich, Jana hatte vorhin gesagt, man glaubt, es möchte gar nicht jeder einen Garten haben. Ich finde, also wenn man mit Gartenbauern spricht, dann sagen die eigentlich, bei einem Großteil der Gärten in Neubaugebieten ist der Wunsch der Menschen, wir möchten keine Arbeit mit dem Garten. Und das zeigt ja eigentlich, dass der Wunsch nach einem Garten, wie wir ihn kennen, weil wir da drin werkeln wollen, weil wir da Pflanzen drin anpflanzen wollen, weil wir da was haben wollen, der ist ganz gering. Und deswegen gibt es ja diese Schottergärten. Die sollen einfach keine Arbeit machen. Und dann ist die Frage, ob die Menschen nicht fast glücklicher wären, wenn sie nicht so viel Land hätten, in das man Schotter gießen muss, sondern wenn sie irgendwo leben würden, wo sie weniger, einen kleineren Bereich bearbeiten müssten. Denn Schottergärten machen echt viel Arbeit. Da sammelt sich nämlich Humus drin an in diesem Schotter, der fliegt einfach an und dann gibt es furchtbar viel Unkraut und dann muss man wieder einen Gärtner bezahlen. Also eigentlich wäre es sinnvoll, dass Menschen, die dann so große Grundstücke haben, da einen Teil von abtreten würden, weil sie den einfach nicht brauchen.
Ja, und man kann das eigentlich auch ganz einfach machen und einfach einen Teil an die Natur abtreten, indem man sich weniger darum kümmert, indem man das Gras wachsen lässt, sodass auch mal ein paar Pflanzen zum Blühen kommen, die sich dann wiederum aussamen können. Da ist eigentlich nur ein Gewinn da für die Natur und auch für einen selber, weil es weniger Arbeit macht.
Ist das auch ein Weg, um die Erhitzung des Kleinklimas dann zurückzudrängen?
Ja, definitiv. Also diese Schottergärten, man merkt es ja auch in der Stadt, je mehr Pflaster und Schotter wir haben, desto heißer ist es irgendwo in der Stadt. Und je mehr Grün wir haben, Bäume, Grünflächen, desto mehr wird die Luft gekühlt, desto angenehmer wird es im Sommer. Also da ist es eine ganz große Aufgabe für uns, dass wir halt wirklich auch in den Siedlungsbereichen mehr Grün haben, buntere Flächen haben, in denen was blüht, da ist uns allen und dem Klima geholfen.
Welche Tiere und welche Pflanzenarten sind denn am meisten betroffen und bedroht durch, sagen wir mal jetzt, Wohnbebauung oder auch natürlich jetzt Gewerbe- oder Industriebebauung genauso?
Also man kann das gar nicht so pauschal sagen. Es kommt halt immer darauf an, was für Flächen zugebaut werden. Wenn das Ackerflächen sind, die intensiv genutzt werden, dann sind dadurch jetzt im ersten Rahmen mal gar nicht so wahnsinnig viele Tier- und Pflanzenarten bedroht. Wenn das aber Streuobstwiesen sind zum Beispiel, die zugebaut werden, was auch ein großes Problem ist, obwohl Streuobstwiesen jetzt eigentlich seit letztem Jahr auch besser geschützt sind, dann verlieren wir dadurch wahnsinnig viele Tier- und Pflanzenarten auf den Streuobstwiesen. Das ist einer der artenreichsten Lebensräume, die wir bei uns in Mitteleuropa haben. Die bieten Lebensraum für mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten. Das sind 60 bis 70 verschiedene Vogelarten, die auf so einer Streuobstwiese vorkommen, über 1000 Insektenarten. ganz viele Kleinsäuger auch, wie zum Beispiel die sogenannten Bilche, also Siebenschläfer, Gartenschläfer, Haselmaus, Eichhörnchen. Also da ist es dann wirklich ein großes Problem.
Nun haben wir es vorhin ja schon angedeutet, wenn Bauleitplanung stattfindet, dann verlangt ja auch das Landratsamt als übergeordnete Behörde Ausgleichsmaßnahmen. Werden die dann durchgesetzt? Bringen die was?
Also es gibt wenn ein normales Verfahren in der Bauleitplanung gemacht wird, dann gibt es einen Umweltbericht und dann gibt es auch Ausgleichsmaßnahmen. Und wenn die gut gemacht sind, können die schon Sinn machen. Gut gemacht heißt, es müssen größere Projekte sein, in die dann auch wirklich eine ganze Menge Geld fließt und die vor allen Dingen ein langes Monitoring haben. Die muss man lange beobachten. Und sie müssen seit neuestem Jahr, das finde ich ganz wichtig, seit diesem Biodiversitätsstärkungsgesetz auch in ein Kataster eingetragen werden. Das heißt, dass man auch auf lange Sicht sehen kann, das war eine Ausgleichsmaßnahme. Wir haben das nämlich in der Vergangenheit häufig gehabt, dass Flächen 5-mal Ausgleichsmaßnahme für irgendwas waren, weil das hatte man dann schon wieder vergessen, dass das schon mal eine Ausgleichsmaßnahme war. Und das kann natürlich nicht sein. Das Problem bei diesem 13b-Paragraphen ist, dass man keine Ausgleichsmaßnahmen braucht. Das heißt, es wird gebaut und es gibt keinen Umweltausgleich. Und das ist für die Natur natürlich von Schaden.
Nun habe ich mal gelernt, dass Wildbienen insbesondere gar nicht weit fliegen können. Wie weit können die fliegen? Und dann brauchen die ja eigentlich einen relativ guten Verbund von, sagen wir mal, Blühwiesen oder auch Streuobstwiesen, damit sie überhaupt sich dann wieder austauschen können genetisch und so.
Ja, also das ist so. Wir haben in Deutschland 560 Wildbienenarten ungefähr. Also das denkt man gar nicht. Man kennt halt immer die Honigbiene und vielleicht noch die Hummeln. Die Hummeln gehören auch zu den Wildbienenarten. Aber wir haben auch ganz, ganz kleine Wildbienen. Die sind nur wenige Millimeter groß und die können halt wirklich nur 100, 120 Meter weit fliegen und die brauchen dann innerhalb von diesem winzig kleinen Radius von ein paar hundert Metern, brauchen die Nistmöglichkeiten, brauchen ein Nahrungsangebot und die meisten Wildbienen nisten auch im Boden, das heißt, die brauchen auch offene Bodenflächen, in denen sie einfach ihre Nester anlegen können, ihre Brut versorgen können und es sind die allermeisten Wildbienenarten solitär lebend, also die bilden keine Staaten wie jetzt die Honigbiene oder auch die Hummel, sondern die brauchen eben für ihre Brut, die sie alleine versorgen, diese ganz speziellen Bedingungen innerhalb von diesen kleinen Radien. Teilweise auch ganz spezielle Nahrungspflanzen, auf die sie angewiesen sind. Das ist dann eine bestimmte Pflanzengruppe oder sogar nur eine einzelne Pflanzenart.
Und wenn die weg ist, dann ist auch das Tier weg.
Und dann denkt man, was interessiert mich so eine kleine Wildbiene? Das Problem ist, dass wir alle in einem großen Nahrungsnetz leben. Und da ist der Mensch einfach mit dabei. Wir leben nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern wir leben alle in einem Netz, was uns trägt, was uns am Leben erhält. Und wir wissen gar nicht, welche Bedeutung diese kleine Bienenart eigentlich hat. Und eine oder zwei Arten, die aussterben, das können wir vielleicht verkraften. Aber wir sind nicht bei ein oder zwei Arten, die aussterben. Wir sind dabei, unsere Umwelt zugrunde zu richten. Und zwar so, dass es uns gefährdet. Also selbst wenn man sagt, was interessiert mich die blöde Natur, muss man doch sagen, für mich, meine Kinder und meine Enkel, damit wir eine Chance haben zu überleben, wir brauchen die Insekten, das sind unsere wichtigsten Bestäuber, die räumen hinter uns her auf. Die sind die Nahrungsgrundlage für ganz viele Tiere, die wir sonst, größere Tiere, die wir haben. Wenn wir da jetzt nicht umsteuern, dann geht es an die Existenz von uns selbst und nicht nur an die Existenz der kleinen Wildbiene, die so gerne Mond nutzt, um damit ihre Brutröhren auszukleiden, sondern es geht wirklich um die Existenz.
Ja, und man sieht es gerade an der Artengruppe Wildbienen ganz gut. Also wir haben leider bei über der Hälfte der bei uns in Deutschland lebenden Wildbienen eine akute Bedrohung. Also die sind teilweise vom Aussterben bedroht.
Brauchen wir die Wildbienen auch, damit wir Obst essen können und so? Wie ist es mit der Bestäubung oder kann man da so mit irgendwas nachhelfen?
Nee, also das sind die Wildbienen ganz, ganz besonders wichtig. Die sind auch viel effizienter in der Bestäubung als die Honigbienen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass je mehr Wildbienenarten eine Pflanze bestäuben, sei es zum Beispiel die Kirsche, desto besser wachsen die Kirschen, desto besser ist die Qualität von den Kirschen, desto größer werden die. Also da brauchen wir auch diesen Mix an ganz verschiedenen Wildbienenarten.
Und gerade bei den Kirschen sind auch die Fliegen zum Beispiel wichtig. Sind ja für viele auch eher lästig. Also Fliegen. Fliegen sind aber eben zur Bestäubung ganz besonders wichtig, genau wie unsere Wildbienen. Und es gibt da Versuche, man hat Versuche gemacht, man hat Äpfel mit der Hand bestäubt, von nur Honigbienen bestäuben lassen, nur Wind bestäuben lassen und von einem Honigbienen-Wildbienen-Mix. Ja, und jetzt raten wir mal, was natürlich die besten Früchte und auch die beste Ernte gebracht hat.
Der Mix.
Der Mix, genau. Also alles andere war eigentlich nichts. Entweder war die Qualität schlecht oder die Ausbeute war schlecht. Und auch den Pflanzen geht es einfach besser. Wir brauchen die Natur. Die Natur braucht uns nicht dringend.
Die Streuobstwiese ist ja eigentlich etwas, das es schon lange gibt und ist im Rückzug irgendwie, weil viele sagen, naja, der Hochstamm ist so lästig. Oder, aber was ist denn der eigentliche Vorteil der Streuobstwiese gegenüber dieser 2 Meter Minibaumplantage?
Es ist halt ein Lebensraum. Also die Streuobstwiesen sind im Prinzip der Lebensraum, in dem eine ganze Gruppe, also ein Artenmix, der früher in Hudewäldern in Wäldern gelebt hat, die der Wald zur Waldweide genutzt wurden. Das war ja, früher hat man ja Waldweide betrieben, hat man das Großvieh in die Wälder getrieben. Und da hatte sich eine Artengemeinschaft entwickelt, die halt mit diesen Strukturen leben konnte. Diese Solitärbäume, kaum Unterwuchs, nur niedrige, also kaum Sträucher, nur niedrige Pflanzen. Und das hat man ja dann verboten. Und dann ist diese gesamte Artengemeinschaft umgezogen auf die einzige Struktur, die das auch noch geboten hat, nämlich Streuobstwiesen. Und deswegen sind die Streuobstwiesen so wahnsinnig wichtig. Also in diesen hohen Bäumen, da leben zum Beispiel ganz verschiedene Vogelarten. Also man hat Spechte am Stamm, man hat auch unten am Stamm, an dem Stamm oben im Bereich der Krone hat man Buchfinken zum Beispiel. Dann hat man wieder andere Vögel, die ganz im Außenbereich, die vielleicht, da sind die im Außenbereich sitzen. Man hat natürlich drumherum ganz viel Greifvögel. Also man hat Ansitzwarten, wo Greifvögel sitzen können. Man hat einige Vogelarten, die fast nur in Streuobstwiesen vorkommen, wie zum Beispiel
den Steinkauz zum Beispiel.
Genau.
Das sind so kleine Eulen. Die sehen auch total süß aus, wie so kleine Kobolde.
Mhm. Also die sind zum Beispiel darauf angewiesen, aber eben auch viele andere Sachen irgendwie von Wendehals, der total gerne in Streuobstwiesen lebt.
Ja, wenn auch Heckenstrukturen außenrum sind, das ist zum Beispiel der Neuntöter, der da lebt. Halsbandschneppe ist auch eine gefährdete Art. Also es sind wirklich viele Vogelarten, die auf diese Streuobstwiesen als Lebensraum angewiesen sind.
Da hat man dann irgendwie Höhlen in den Bäumen, in denen dann wieder Vögel brüten können. Man hat dann Totholzstrukturen, die sind für Insekten total wichtig. Besonders super ist es, wenn tote Bäume dann auch stehen bleiben. Also senkrechtes Totholz ist noch besser als waagerechtes Totholz. Und deswegen ist einfach diese Struktur einer Streuobstwiese, die ja normalerweise auch extensiv genutzt wird, die auch extensiv gemäht wird. Da hat man den unteren Bereich, also diese Wiese, in der sich dann auch noch Blumen aussehen können. Das ist unglaublich wichtig, weil intensiv eine Wiese zu nutzen, in der Bäume, auf der Bäume stehen, ist ja fast gar nicht möglich. Deswegen sind das oft extensive Wiesen, die dann im Sommer auch noch einen Blühaspekt haben, den wir ja in unseren heimischen Wiesen fast gar nicht mehr sehen.
Da können wir ja direkt übergehen zum Stichwort Blühwiese. Da gibt es ja quasi natürliche Blühwiesen, gibt aber auch Samenmischungen. Was ist das Beste?
Ja, ganz klar, die natürlichen Wiesen, also die haben sich ja bei uns auch über Jahrhunderte entwickelt. Früher haben die Landwirte einfach Heu gemacht, haben die Wiese ein- oder zweimal im Jahr gemäht und dann haben eben diese Blühpflanzen die Zeit auszusamen und können dann die Grasarten auch verdrängen, die jetzt für die Artenvielfalt nicht so gut sind. Und auch angesäte Blühstreifen oder ähnliches bieten Lebensraum. Ganz wichtig ist dabei aber, dass die dann auch über viele Jahre stehen dürfen. Also es gibt ja jetzt diese Ackerrandstreifen, die dann oft im Herbst irgendwie wieder umgebrochen werden. Das ist nicht so gut, weil die dann eher schon auch für als Insektenfalle fungieren fast, weil die Insekten da reinfliegen, da zwar Nahrung finden, aber ihre Larven zum Beispiel in hohlen Stängeln dann ablegen und so weiter. Ihre Eier dort ablegen, aus denen sich Larven entwickeln und die dann im Herbst wieder umgebrochen werden oder im nächsten Frühjahr, bevor die Insekten geschlüpft sind. Deswegen ist es ganz wichtig bei diesen angesäten Blühstreifen, Blühwiesen, dass man die wirklich auch über viele Jahre erhält.
Und es gibt auch die Möglichkeit, die über so einen Drusch zu gewinnen. Also dass die in einer natürlichen Wiese wird gemäht und dann wird dieses Saatgut quasi mit den Samen drin, wird auf eine andere vorbereitete Fläche gebracht. Und dann hat man einheimisches Saatgut. Und das ist natürlich deutlich wertvoller als alles, was wir kaufen können. Wir haben super Samenanbieter. Also man sollte natürlich auf Bioprodukte und regional achten. Es sollten Pflanzen sein, die hier auch vorkommen, die ungefüllt sind und dann eben mehrjährig. Aber es ist immer besser, auf den natürlichen Weg zu achten.
Welche Pflanzen finden wir denn idealerweise auf einer guten Blühwiese und für welche Tiere sind die dann gut?
Ja, also so typische Blühpflanzen, die man jetzt auf so einer artenreichen, extensiv genutzten Wiese findet, das ist zum Beispiel der Wiesenboxbart, der Wiesenstorchschnabel, verschiedene Klappertopfarten haben auch einen ganz netten Namen. Dann ist es der Wiesenpippau, der gelb blüht, die Flockenblumen, wilde Möhre. Das sind so Arten, die für ganz, ganz viele verschiedene Insekten wichtig sind. Also das sind zum einen die Schmetterlinge, dann sind es die Wildbienen, dann sind es aber auch Laufkäfer, die Fliegen. Einfach ganz, ganz viele verschiedene Insektenarten, die solche Wildpflanzen als Nahrungsgrundlage brauchen.
So, und jetzt kommt die Gemeinde und sagt, genau da, wo jetzt diese Blühwiese ist und hinten noch die Streuobstwiese anschließt, genau da wollen wir unser nächstes Baugebiet machen. Was passiert dann?
Ja, also wir geben natürlich eine Stellungnahme dazu ab und versuchen uns dann für diese Wiesen einzusetzen. Streuobstwiesen darf man heute eigentlich, also eigentlich ist es verboten, sie zu roden. Aber es gibt Ausnahmen, und zwar immer dann Ausnahmen, wenn das gemeindliche Interesse größer ist. Und das muss die untere Naturschutzbehörde abwägen. Die muss eine Ausnahmegenehmigung erteilen, weil Streuobst eben seit dem letzten Sommer unter diesem besonderen Schutz liegt. Und das ist jetzt auch gerade nochmal nachgefragt worden von der Grünen Fraktion bei der Umweltministerin, ob die das wirklich so ernst meint mit dem Streuobstschutz. Und sie hat deutlich geantwortet, Streuobstwiesenschutz ist wichtig. Denn das Problem der Streuobstwiesen ist, die sind immer rund um den Ort angesiedelt. Die gibt es nicht in der freien Landschaft, was einfach daran lag, dass die ja früher von den Landwirten, die nicht diese starken Autos und Traktoren hatten, die mussten in Hausnähe sein, in Hofnähe, damit man die bewirtschaften konnte. Da muss man ja mehrmals im Jahr hin, da muss man ja die Bäume beschneiden, die müssen geerntet werden, da muss man immer mal gucken. Und diese sind halt nicht auf den abgelegensten Parzellen angelegt worden, sondern natürlich im Bereich der Ortschaften. Deswegen sind die auch so lange nicht unter Schutz gestellt worden, weil man gesagt hat, die fesseln dann die Entwicklung. Aber für Streuobstwiesen haben wir hier in Süddeutschland eine unheimlich große Verantwortung, weil die gibt es nur noch hier oder fast nur hier. Das ist typisch für Süddeutschland. Und deswegen müssen wir dieses kulturelle Erbe und natürlich auch dieses Naturerbe bewahren. Und wir versuchen uns dann einzusetzen, eben über die Stellungnahme, aber auch Einfluss zu nehmen natürlich auf die Naturschutzbehörde und gehen dann auch manchmal über die Presse und sagen, das ist wirklich schade. Also wenn man da ein Baugebiet hinsetzt, dann geht unglaublich viel verloren. Und bis so ein Streuobstbaum wieder groß wird, das dauert 40 Jahre. Und diese Zeit haben wir unserer Meinung nach nicht mehr, dass wir diese Flächen opfern können.
Da gab es ja letzten Montag vom Weltklimarat auch den neuen Bericht zum Zustand des Planeten. Da kommen wir gleich noch drauf, vielleicht noch abschließend zum Thema Bauleitplanung. Wie sieht denn jetzt, wenn es denn schon sein muss, ein optimal ausgerichtetes neues Wohngebiet aus? Was sollte man da beachten und möglichst vielleicht auch tunlichst sein lassen?
Ja, also man sollte es tunlichst sein lassen, dafür Streuobstwiesen oder andere wertvolle Naturgebiete zu zerstören. Wenn es denn dann schon ein Baugebiet sein muss, dann einfach auch gucken, dass man verdichteter baut, mehr in die Höhe baut, dass man dieses Baugebiet so ökologisch wie möglich gestaltet. Also es gibt da auch ganz tolle Beispiele. Ich habe jetzt neulich mal einen Beitrag gesehen, das war in Norddeutschland, da haben die ein richtiges Öko-Baugebiet geschaffen. Also da wurde wirklich eigentlich die Fläche, die versiegelt war, auf Gründächern dann wieder angesiedelt. Die Gärten wurden so gestaltet, dass für die Natur da ganz viel Lebensraum besteht. Also mit vielen Blühpflanzen, mit Totholzstrukturen, mit Bäumen und so weiter. Also man kann dann auch ein Baugebiet wirklich so gestalten, dass es auch letztlich für die Natur noch einen gewissen Lebensraum bietet. Und da gibt es tolle Beispiele und da können wir uns, glaube ich, ganz schön was abgucken auch noch von.
Und es sollte natürlich Vielfalt bestehen. Also es gibt ja zum Beispiel diese Tiny-Häuser, die kann man darin integrieren. Man kann Kettenhäuser bauen, man kann Doppelhäuser bauen. Man kann, sollte da rein Mehrgeschossbau, also auch Mehrfamilienhäuser integrieren in jedes Baugebiet, einfach um diese Möglichkeit zu geben, im Laufe seines Lebens zu wandern. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also dass einfach in einem Baugebiet ganz verschiedene Wohnformen zusammenleben. Das gibt erstmal einen sozial interessanteren Mix und außerdem die Möglichkeit, im Laufe seines Lebens umzuziehen. Und zwar immer bedarfsgerecht umzuziehen, ohne seinen Lebensmittelpunkt zu verlieren. Und deswegen sollte das menschenfreundlich sein. Und es soll natürlich attraktiver Wohnbau sein. Man kann Mehrgeschossbau nämlich sehr wohl attraktiv gestalten. Und genau das sollte unser Ziel sein. Und nicht riesige Grundstücke nur im Erdgeschoss bewohnbar oder auch ja, gesetzlich geregelt, dass man nur einstöckig bauen darf und dann unglaublich viel Fläche sowohl für das Haus versiegeln als auch dann hinterher, weil man eigentlich einen großen Garten hat, den man eigentlich nicht möchte.
Wer den Film gesehen hat, der mit dem Wolf tanzt, mit Kevin Costner, Dances with Wolves, kennt Floyd Westermann. Und Floyd Westermann hat vor über 50 Jahren dieses Lied hier gesungen.
And the rivers and the oceans and the streams are muddy brown. And the red and orange sunset turns to gray. And the sunlight gets dimmer as the haze falls all around. And the green and yellow hills have turned to clay. In a world without tomorrow, in a world that cannot last, in a world without tomorrow, my friend, that day is on its way. My friend, that day coming fast. And the flowers, they are dying as a black rain takes its toll. And all the fish are turning gray and pale. And the blue and purple mountains look like a pile of coal. And the atmosphere is getting thick and stale. In a world without tomorrow, in a world that cannot last, my friend, that day is on its way. My friend, that day is coming fast. In our world, friend, that day is on its way. My friend, that day is coming fast. And the trees are dead and barren, and the grass has turned to stone, and only man has caused it all. A victim of his greed and profit, now he stands alone, waiting to be the last one to fall. In a world that day is on its way. My friend, that day is coming fast. My friend, that day, he's coming fast. My friend, that day is on its way. My friend, that day is coming fast. My friend, that day is on its way. My friend, that day coming fast. My friend, that day is on its way. My friend, that day is coming fast. My friend, that day is on its way.
So, jetzt kann keiner sagen, er hätte es nicht gewusst, denn vor über 50 Jahren hat Floyd Westermann in diesem Lied World Without Tomorrow eigentlich genau das gesagt, was letzten Montag der Weltklimarat in seinem neuen Bericht zum Zustand des Planeten auch wieder gesagt hat. Wer hat da 50 Jahre lang geschlafen?
Gute Frage. Also ich glaube, wir alle, wenn man ganz ehrlich ist, zumindest alle die, die in meiner Generation sind, auch nicht unbedingt geschlafen, aber es vielleicht auch nicht so ernst genommen. Und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir es so ernst nehmen müssen, weil wir es ja auch am eigenen Leibe spüren. Der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität müssen gestoppt werden, aufgehalten, wenn es geht. Zurückdrehen werden wir das Rad nicht mehr können. Aber wir müssen sehen, dass es nicht schlimmer wird, damit wir eben keine World Without Tomorrow haben, sondern damit unsere Kinder und Enkel auch noch auf diesem Planeten leben können und auch noch ein gutes Leben haben.
Aber die Leute im Rheinland, die jetzt ihre Angehörigen verloren haben, ihre Häuser verloren haben, die werden sagen, eigentlich können wir doch in der Welt, wie sie jetzt ist, schon nicht mehr leben. Also wir können es nicht mehr. Zumindest die Leute können es ja echt nicht mehr.
Ja, ich denke, wir müssen, müssen sehen, dass wir jetzt das eben weitestgehend aufhalten. Wir brauchen mehrere Dinge. Wir brauchen Katastrophenschutz, den müssen wir ausbauen, ganz klar. Wir müssen ganz anders gewarnt werden vor solchen Ereignissen, weil wir mit ihnen rechnen müssen. Es ist klar, dass sich das Wetter verändert. Aber zusätzlich müssen wir eben sehen, dass es sich das Rad nicht noch schneller dreht, weil wir kommen ja immer näher diesen sogenannten Kipppunkten, Point of No Return, wo wir dann einfach, wo die Welt in Gang gesetzt ist und wir eben nicht mehr langsamer drehen können. Wir haben jetzt ungefähr 10 Jahre Zeit, sagen die Wissenschaftler, um dem gegenzusteuern. Und das müssen wir auf ganz verschiedene Arten machen und das müssen wir weltweit machen. Und da dürfen wir in Deutschland uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, oh, wir sind so klein, wir können eh nichts ausrichten. Wir müssen was ausrichten. Wir müssen auch ein bisschen vorangehen. Und ich denke, das wird nur gehen, zum einen, indem wir natürlich Energie sparen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und indem wir vorsichtig mit unseren Ressourcen umgehen. Aber auch, indem wir zum Beispiel die erneuerbaren Energien im Einklang mit der Natur ausbauen. So gut wie möglich auf Natur- und Artenschutz und Energiewende setzen. Ja, und indem wir alle uns auch ein bisschen zurücknehmen. Unendliches Wachstum wird einfach nicht möglich sein, weil die Ressource Erde begrenzt ist.
Im Hinblick auf die Bundestagswahl sprechen Sie ja gerade mit Politikern. Welche Politiker machen denn einen guten Eindruck im Hinblick darauf, was die Notwendigkeiten sind?
Ja, wir haben uns heute mit 2 Parteien getroffen, einmal mit der Linken und einmal mit der FDP. Jetzt müssen wir mal noch auswerten. Wir haben uns da ein paar Sachen notiert und einfach auch auswerten, wo wir da übereinstimmen mit den Politikern, wo es vielleicht Differenzen gibt. Wir werden auch noch die anderen Parteien, die Grünen, die SPD und die CDU treffen in den kommenden Wochen. Und dann mal gucken, welche Parteien da gute Arbeit machen und bei welchen Parteien es hinsichtlich Klimaschutz vielleicht aus unserer Sicht noch mehr braucht.
Wir haben auf jeden Fall überall angeboten, dass es einen Dialog geben soll. Also uns geht es nicht darum, jemanden vorzuführen. Ich denke, dass die Politiker es alle sehen. Ich meine, niemand ist blind. Also hoffe ich zumindest. Das, was jetzt passiert, mittlerweile ist ja dieser menschengemachte Klimawandel doch eigentlich relativ unbestritten.
Only man has caused it all, hat schon Floyd Westerman vor über 50 Jahren gesungen. Der hat es damals schon gewusst.
Ja, und ich glaube, jetzt ist es doch bei vielen angekommen. Und deswegen haben wir jetzt immer auch angeboten, einen Dialog zu führen, auch über die Bundestagswahl hinaus. Es gibt sicherlich auch in unseren Reihen doch eine deutliche Expertise in vielen Bereichen. Und es wäre schön, wenn die Politiker auch weiterhin auf und Politikerinnen natürlich auf uns zukommen und auch einfach mal fragen, wie seht ihr das dann, wie sie es denn politisch umsetzen, müssen Sie dann entscheiden, gemeinsam mit den Wählern.
Kann man das nachlesen, wenn Sie das dann mal aufgearbeitet haben auf den Websites? Wie heißen die Websites? Wo kann man sie finden? Im Internet?
Ja, natürlich kann man das dann nachher nachlesen. Auf unserer Website, das ist www.bund-ulm.de.
Und meine Website ist www.nabu-ado. Das heißt, steht für Allgäu-Donau-Oberschwaben. Nein, das stimmt gar nicht. Das heißt nabu-bezirk-ado.de. Genau.
Zum Schluss der Sendung vielleicht von Ihnen beiden noch ein paar kleine Tipps für unsere Zuhörer. Was ist jetzt wichtig in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zu tun oder vielleicht zu unterlassen, dass man einfach was Gutes tut für die Umwelt und damit eben für die eigene Lebensqualität in der Zukunft, für die Kinder, für die Enkel?
Ja, also da kann man wirklich bei sich selber anfangen, öfter mit Bus und Bahn fahren, anstatt das Auto zu nehmen, vielleicht auch mal das Fahrrad nehmen, wenn es schön Wetter ist, sich überlegen, ob eine Flugreise wirklich notwendig ist oder ob man vielleicht auch hier in Deutschland Urlaub machen kann. Auch in Deutschland gibt es tolle Urlaubsregionen. Und ganz wichtig, natürlich zur Bundestagswahl gehen und wählen.
Ja, ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber ja, Marc, es gibt so viele Möglichkeiten. Energie sparen, weniger Plastik verwenden, seinen Garten ein bisschen naturnah gestalten, bewusster einkaufen, nicht so viel wegschmeißen, Sachen länger benutzen. Wir können Sie da nur einladen, auch auf unseren Websites zu gucken, uns einfach auch anzusprechen. Schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben, den Kontakt zu uns suchen.
Ganz herzlichen Dank, Jana Slave, Sabine Brandt, fürs Kommen, für die vielen Infos. Es hat Spaß gemacht, dem zuzuhören, auch wenn es ein ernstes Thema ist. Ist doch auch schön, wenn man wieder was Grünes sieht oder wenn was blüht, wenn was summt. Ich finde es toll, wenn es eine lebenswerte Umwelt gibt, die wir unseren Kindern übergeben können. Pass It On Down, das ist unser letztes Lied der Gruppe Alabama. Und damit sagt Friedrich Hoog, vielen Dank fürs Zuhören in der Plattform bei Radio Free FM. Und here we go, Alabama, Pass It On Down. Wir reichen die Güter der Erde weiter an unsere nachfolgenden Generationen.
But many things aren't plenty anymore. Like the water from our sink, they say it's not safe to drink. You gotta go and buy it at the store. Now we're told there's a hole in the ozone. Look what's washing on the beach. And Lord, I believe from the heavens to the sea, bringing Mother Nature to her knees. So let's leave some blue up above us. Let's leave some green on the ground. It's only ours to borrow. Let's save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. There's a change taking place way on the mountains. Acid rain is falling on the leaves. And down in Brazil, the fires are burning still. How we gonna breathe without them trees? So let's leave some blue up above us. Let's leave some green on the ground. It's only ours to borrow. Save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. Well, there's a place where I live called the Canyon, where Daddy taught me to swim. And that water, it's so pure.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.
Wetch Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr
auf Radio FreeFM.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Veg Up, eurer vegan-vegetarischen Radiosendung auf FreeFM. Ernährung ist zu Recht ein viel diskutiertes Thema. Es gibt natürlich die ethischen und ökologischen Aspekte, aber unsere Ernährung hat auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, weswegen es sich lohnt, sich auf dem Thema gesunde Ernährung zu beschäftigen. Mit dem Thema. Bei all den verschiedenen Ernährungsstilen und Trends bin ich doch völlig überfordert und in 2 Monaten ist eh alles wieder anders, oder? Eigentlich ist gesunde Ernährung gar nicht mal so kompliziert und wir haben schon 2018 in einer Sendung verschiedene Ernährungsstile vorgestellt und eingeordnet. Heute springen wir deshalb in der Zeit zurück